Zeitung eigentlich um uns. Als ich im Toggenburg war, da hat unsere IG so ein bisschen vor sich hergesärbelt. Und wir haben immer so recht weiter gewusst. Und ich war auch noch nicht so lange da gewesen. Und so habe ich eine IG-Abend vorbereitet, wo wir einfach gesagt haben, jetzt machen wir eine Beerdigung mit dieser IG. Und wir haben irgendwie einen Sarg gezimmert und wir sind dort nachts mit dem Sarg zum Bach gelaufen. Und haben dort einen Andacht zur Beerdigung von unserer IG. Und am Schluss habe ich gesagt, so, jetzt wollen wir doch wenigstens nur von unserem Tod ein bisschen Abschied nehmen. Und ich habe den Sargdeckel aufgetan und jedes von der IG ist noch einmal dran vorbeigegangen. Aber es war nur ein Spiegel drin, in dem sich eben jedes noch einmal anschauen konnte. Und die jungen Leute waren dann sehr betroffen. Jedes hat sich noch einmal selber in diesem Sarg gesehen. Und irgendwie ist ihnen bewusst worden, ich bin ja selber ein Mitglied von dieser IG. Und wenn die IG tot ist, heisst das, ich selber bin auch tot. Mein geistliches Leben ist tot. Da macht es keinen Sinn mehr, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Von denen, ich vielleicht denke, ja, die sind sowieso schon in den letzten Zügen. Es ist ja auch nicht mehr hilfreich, über die eigene Gemeinde ein bisschen zu jammern und sagen, was weh macht und krank ist und schon abgestorben ist. Wenn wir uns mit unserem Gesundheitszustand beschäftigen wollen, dann müssen wir uns immer mit uns selber beschäftigen. Und er hat in dieser IG, in diesem Toggenburg, noch einmal eine Andacht gehabt, dass Jesus auferstanden ist und das erlebt und wir mit ihm. Und wir haben dann die IG nicht richtig beerdigt, sondern wir sind noch einmal neu durchgestartet. Und kurze Zeit später habe ich zusammen mit einer Jugendarbeit, der regionale Jugendarbeit, angefangen. Und hinter einem halben Jahr sind 180 junge Leute und Teenager zusammengekommen. Und in unseren Ferien, nach 25 Jahren, sind wir einmal da gewesen. Und wir haben viel Schönes gehört, wir haben Gemeindeglieder besucht, aber auch viel Trauriges gehört. Nur noch wenige kommen zusammen. Es geht so schnell, wenn das Feuer vom Heiligen Geist nicht in unserem Herzen, wenn wir das nicht wach behalten. Ich muss mir täglich selber den Puls an der Hand fühlen, wo ich stehe. An mein geistliches Leben. Lebe ich noch? Wo die Seminaristen, eine Klasse von uns auf der Krishona, sind ausgesendet worden, da haben sie zum Abschied gerade das Gegenteil gemacht. Sie sind mit einem Sarg eingezogen und nachher sind alle zusammen aus dem Sarg ausgestiegen, um in die Welt ausgesendet zu werden. Sie wollten damit sagen, Jesus lebt, wir sind mit ihm gestorben, aber mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Und mein Gebet ist, dass auch wir als Gemeinde immer um mich oder noch einmal aufstehen, um nicht zu beerdigen zu werden. Darum wollen wir heute mal so ein bisschen durchgehen, auf was die erste Gemeinde in Jerusalem besonders geachtet hat, für das sie lebendig geblieben ist. Vier Sachen werden hier erwähnt im Vers 42 und 41. Alle nun, die sein Wort glaubten oder aufgenommen haben, hielten treu fest an der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wir könnten ja sagen, es sind vier Begriffe. Zum Merken, die vier G-Faktoren könnte man es nennen. Indem wir alle Begriffe mit G anfangen, Gottes Wort, Gemeinschaft, Gemeinschaftsmahl und Gebet. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen ein bisschen deinen Puls zu fühlen und zu prüfen, wie es bei dir so mit diesen vier G steht. Pulsiert mein geistliches Leben noch? Denn wenn eines von diesen geistlichen Lebensfunktionen nicht mehr in Ordnung ist, dann bin ich krank. Und dann muss ich etwas dagegen unternehmen. Dann muss ich aufwachen, damit neues Leben in mich hineinfließt durch den Heiligen Geist. Und die erste Lebensfunktion von der ersten Gemeinde war Gottes Wort. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Und wenn wir dann die Apostelgeschichte so lesen, können wir sagen, was für ein Aufbruch. Dann sind durch eine Predigt 3000 zum Glauben gekommen. Heute kann es vorkommen, dass durch 3000 Predigten vielleicht noch einer zum Glauben kommt. Was war denn los, dass so viele Menschen dazu sind gekommen und heute so wenig? Das Erste ist, wir sehen davor, der Petrus hat das Wort predigt. Da ist es nicht um Dekoration und Verzierung gegangen. Das war alles zweitrangig. Der Petrus hat gesagt, ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen. Und es ist eure Sünde und Schuld, dass das passiert ist. Aber dann seht ihr auch, Gott hat den Jesus auferweckt und ihm den Tod überwunden. Ein neues Leben geschenkt. Und jetzt ist der Jesus Herr über alle und alles. Und jedes Knie wird sich einmal vor dem Jesus beugen und muss seine Herrschaft anerkennen. Aber ich denke, es war nicht nur die Predigt, dass so viele Jesus aufgenommen haben. Die Menschen hatten dann einfach Hunger nach Gottes Wort. Sie wussten, was sie in der Bibel lesen und was sie in der Predigt hören. Das macht uns innerlich satt. Das gibt uns Wegweisung. Das ist das, was wir nötig haben. Und es ist nicht all das andere, nach dem wir auch noch greifen. Ich habe hier das Bild mitgenommen von meiner Tochter. Sie hat das so ein bisschen probiert darzustellen. Und ich habe so, vielleicht seht ihr so einen alten, angefressenen Äpfel. Und sie will gleich noch da. Und der Blick von ihr ist genau da, wo sie alle drauf hat, wenn sie etwas wirklich wollte. Und ich habe so gedacht, ist es nicht im Leben auch so viel? Wir haben so vieles. Aber wie ging noch das, was wir nicht haben? Früher haben wir noch gesungen, sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Die ältere Generation kennt das, stimmen wir es gerade an. Sie suchen, was sie nicht finden in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Und dann heisst es dann aber noch, es ist eine Ruhe vorhanden. Am Kreuz auf Golgatha, das ist es ja. Der Lukas sieht hier, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Die Leute von Jerusalem haben Hunger nach Gottes Wort. Sie haben es aufgenommen. Das zeigt ihre Frage, die verzweifelte Frage, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn machen? Sie wollten das umsetzen. Es ist ihnen nicht nur in die Ohren reingegangen, sondern es ist auch ins Herz gegangen und es hat Hände und Füße bekommen im Leben. Und ich habe mich umgefragt, also, wie ist es eigentlich bei mir? Fehlt mir nicht manchmal schon der Hunger nach Gottes Wort? Und ich habe mich so ein bisschen daran gewöhnt. Ich kenne doch schon so vieles. Und dann ernähren wir uns immer mehr mit anderem. Und ich also denke, Herr Jesus, schenk mir doch um den Hunger nach deinem Wort. Stell dir vor, ich würde hier nicht mehr mit gesunder Nähren, sondern nur noch Plastik fressen. Das ginge nicht lang mit mir. Ich wäre in der Kürze, wäre es fertig. Was bleibt bei mir hängen beim Bibellesen, beim Predigtlesen? Was ändert sich in meinem Leben nach dem Gottesdienst? Setze ich etwas davon um? Geht es mir auch in mein Herz, in meine Hände, in meine Füße? Die erste Lektion, Lebensfunktion von dieser Gemeinde, war Kraft vom Wort Gottes. Die zweite war Gemeinschaft. Sie bleiben aber beständig in der Gemeinschaft. Als wir einen Bruder im Toggenburg besucht haben, hat er so zu mir gesagt, weisst, ich lebe eigentlich wie ein Eremit. Er hat sich ganz in sein Privatleben zurückgezogen. Und wenn man den christlichen Einsiedler treffen will, dann musst du zu einem Heim gehen, Besuch machen. Weil in der Gemeinde siehst du sie gar nicht mehr. Und vieles wird ihm ja heute auch heim geliefert. Er hat so gesehen, ich kann doch am TV kann ich doch den Gottesdienst verfolgen. Und wenn ihm eine Predigt nicht mehr so passt oder was da sieht, dann kann man gerade zur nächsten zappen. Christliche Eremiten, die sich irgendwie zurückgezogen haben. Und was es auch immer mehr gibt, sind die christlichen Allergiker. Habt ihr das auch schon gemerkt? Sie vertragen dies und jenes nicht mehr. Das ist schwierig und die sowieso. Natürlich sind sie nicht gegen alles allergisch, aber doch noch so gegen vieles. Sie kommen doch noch ab und zu zum Gottesdienst, aber sie sind allergisch gegen bestimmte Gruppen, gegen gewisse Kreise und Ansichten, die dahinter haben. Sie vertragen gewisse Leute nicht mehr und gehen ihnen darum auch lieber aus dem Weg. Auch gegenüber der Übernahme von bestimmten Aufgaben der Gemeinde, da üben sie eine grosse Enthaltsamkeit. Dann war es umgekehrt. Die haben sie nicht genug sehen können. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und trafen sich zusätzlich hin und her in den Häusern. Der gemeinsame Gottesdienst von allen und die Gemeinschaft im kleinen Kreis, das hat so etwas von dazugehört. Es heisst, das Volk hat gestaunet, nur so, weil es festgestellt hat, das sind ja ein Herz und ein Seel, steht im Vers 40, Kapitel 32. Was ist nur mit denen los? Ihr Lieben, das bringt nur der Heilige Geist in uns fertig. Ihre Gemeinschaft war nicht nur eine Wortgemeinschaft, sondern auch eine Lebensgemeinschaft, eine Dienstgemeinschaft, füreinander da sein. Das war eine Tabea, die Kleider genäht hat und Socken gelismet hat für die kinderreichen Familien. Da war eine Lydia, die ihre Villa kurzerhand zum Gemeindehaus umfunktioniert hat. Da war ja noch sehr viel Voraus, wo es wichtig war, dass der einsame Paulus im Gefängnis, dass der besucht wird. Und da war auch noch ein kinderloses Ehepaar, die Aquila und Priscilla, die unbedingt mit den jungen Christen zusammen die Bibel lesen wollten, für dass sie im Glauben weiterkommen. Das war so wichtig für sie. Und ich musste hier auch mich fragen, habe ich das Verlangen noch nach Gemeinschaft mit anderen Gläubigen? Oder nur noch mit dem Handy? Ich höre heute so viel, hey, du schaffst das, du kannst das. Aber wisst ihr, wenn wir ganz ehrlich sind, stimmt das gar nicht. Wir schaffen doch so vieles gar nicht alleine. Wir brauchen einen anderen. Was hilft es, wenn ich einem Kranken sage, hey, du schaffst das? Was er braucht, ist doch deine Gegenwart, deine Anteilnahme und deine Zuwendung. Was hilft, wenn ihm ein Schüler vor der Prüfung sagt, hey, du schaffst das? Was er braucht, sind Leute, die sich mit ihm hersetzen, mit ihm lehren und er sagen, gell, und jetzt gibst du dein Bestes. Und weißt du, wenn du es eben nicht schaffst, ja, die ging noch über alles gern. Ein Satz, den ich auch viel höre heute, ist, Hauptsache gesund. Immer um mich hören, der sagt, Hauptsache gesund. So ein Blödsinn. Und er wird gesprungen und doktert und alles gemacht für Gesundheit und Fitness. Und das ist doch nicht wahr. Nicht Hauptsache gesund. Die Hauptsache ist doch vielmehr, dass ich mich geliebt weiss und geliebt würde. Gerade wenn ich todkrank bin. Wir sterben alle mal früher oder später. Was hilft es dir, wenn du Hauptsache gesund? Und was dann zählt, ist nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache, ich würde von anderen Menschen geliebt und begleitet. Und dass ich weiss, dass Jesus all meine Schuld am Kreuz gezahlt hat und vergeben hat. Wie gut, wenn ich dann weiss, ich bin von Gott dermassen etwas von angenommen und geliebt. Der Erweckungsprediger Terstegger hat einmal gesungen, oh, wie liebe ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen. Oh, wie köstlich sind sie mir. Die erste Lebensfunktion der Gemeinde war Gottes Wort. Die zweite war die Gemeinschaft. Und die dritte war das Gedächtnismahl oder das Abendmahl. Sie bleiben aber beständig im Brotbrechen. Heute verwechseln wir das Abendmahl gerne als Feier mit so einer ganz besonderen Atmosphäre. Ein ganz bestimmter Rahmen und Ablauf muss sein. Oder es wird zur Generalbeichte. Wenn sich um mich mal besonders viel Schuld und Sünde angesammelt hat, wird es mindestens im Jahr beichtet und das Abendmahl genommen. Es ist nicht mehr ein Gedächtnismahl. Wir wissen ja, wie sich auch der Luther und der Zwingli wegen dem gestritten haben, weil sie ein bisschen mehr reinstecken wollten als nur ein Gedächtnismahl. Für das, was Jesus für mich da hat, darum geht es, dass wir da bleiben stehen und daran denken. Es fehlt Beziehung zu ihm, es fehlt Stille, die Staunen über ihn. Auch die Nähe, das Erleben von ihm und seine Gegenwart. Die ersten Christen haben ohne Abendmahl einfach nicht leben. Sie haben gewusst, dass es ganze geistliche Kraft, die liegt da drin. Sie liegt in dieser Begegnung mit Jesus. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht mitten unserer Feinde. Sie feiern es täglich, mindestens aber wöchentlich. Und ich habe mich auch hier gefragt, ist es mir noch Stärkung im Glauben? Ist es noch Trost für mein Gewissen? Versicherung von der Vergebung von meiner Schuld? Ist es mir noch Ermutigung? Richtet es mir noch aus, mein Leben so zu ändern, dass ich Jesus noch ein bisschen ähnlicher würde? Vielleicht muss ich auch hier die Einstellung zum Abendmahl um mich mal ein bisschen überdenken. Oder merke ich, ich brauche das Gedächtnis mal so fest in meinem Leben. Ich habe es auch schon alleine genommen mit Jesus zusammen. Das geht auch. Einfach still werden vor ihm und Danke sagen. Nicht nur einmal im Monat, sondern auch hin und her in den Häusern, in der Familie, im Hauskreis, in der Gemeinschaft. Ich brauche das Stillwerden vor dem, was Jesus für mich da hat, so fest. Ich brauche die Nähe, das Gedenken, das Berühren in mich aufnehmen können wir es ja sogar. Die erste Lebensfunktion der Gemeinde war Gottes Wort, die zweite war Gemeinschaft und die dritte das Abendmahl oder das Gedächtnismahl. Und das vierte war noch das Gebet. Sie bleiben aber beständig im Gebet. Wir treffen uns alle so ein bisschen im Hauskreis. Jeder freut sich, der andere, um ihn zu sehen. Es gibt ja alle so Menge so zu erzählen. Der Anfang verzögert sich ein bisschen. Im Gespräch über einen Bibeltext stockt es schon ein bisschen. Außer bei dem, der natürlich immer etwas zu sagen hat. Dann am Schluss Gebetsgemeinschaft. Wir noch kurz miteinander beten. Ich mache dann den Schluss. Stille. Keiner betet. Gut, ich mache den Schluss. Und er ist Schluss. Die erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Man hat das Gebet kennt, auch noch zu bestimmten Tageszeiten, wenn wir an Daniel denken. Übrigens, nachts haben wir nur über die Kirchenglocke geredet, die immer um 17:30 läutet. Nach 11 läutet und nach 18 noch einmal. Das war eigentlich ursprünglich genau der Gedanke, uns daran zu erinnern. In dem Moment, wenn es anfängt zu läuten, halte ich kurz inne und bete. Ich liebe darum das Bild hier so fest. Mitten auf dem Feld, was ich da am Herdöpfel graben sehe. Und ganz im Hintergrund sieht man noch das Kirchen. Wahrscheinlich hat es geläutet. Das Männchen zieht die Hüte ab und die Frauen neigt sich und sie beten zusammen. Mitten in der Arbeit wird innen gehalten und betet. In der ersten Gemeinde hat man sich getroffen, hin und her zum Gebet. Ich weiss noch, im Ostblock, die älteren Leute, die haben nicht gesehen, die gehen zu Kirche, sondern wir gehen ins Gebetshaus. Hat mich alle noch beeindruckt. Wir sind seit dem Herbst jeden Mittwoch Gebetsabend. Manchmal sind wir 10, manchmal 3, manchmal alleine. Wo der Petrus dann im Gefängnis war, hat sich die Gemeinde zur Gebetsnacht versammelt und sie hat die Nacht durchgebetet, für dass er doch freigelassen wird. Und am Morgen, als er vor der Tür stand, konnte er es kaum fassen. Glaube ich nur an die Kraft des gemeinsamen Gebets? Oder mache ich schon gar nicht mehr mit, wenn gebetet wird? Oder nur noch in der Stille? Es gibt manchmal Leute, die sagen mir, ich kann nicht beten. Ich kann das einfach nicht. Da ist mir die Geschichte in den Sinn gekommen vom kleinen Bub, den ich aufgerufen habe. Und er gesagt, du sollst noch beten. Er hat einfach nicht gewusst, was. Und hat er einfach das ABC aufgesehen. Und dann haben sie gefragt, was hätte jetzt das sollen? Ja, der liebe Gott weiss doch schon, wie das richtig zusammenkommt. Verstehen wir doch, das Gebet ist nicht irgendeine gute Formulierung. Das kann so. Nein, es geht um unser Herz. Und du kannst gar nichts Falsches sagen. Mit ihm einfach dein Herz teilst. Etwas anderes ist das ständige Reden im Herz mit Jesus. Der Paulus sagt ja, betet ohne Unterlass. Ist es möglich, ständig in dieser Gebetsverbindung mit Jesus zu leben? Auch hier muss ich mich fragen, wie sieht der Pulsschlag vom Gebet in mir aus? Schlägt er noch? Habe ich noch feste Gebetszeiten? Habe ich den Mut, hier in der Gebetsstunde mitzubeten oder hier im Gottesdienst? Kenne ich überhaupt das fortwährende Beten im Herz, wo einfach den ganzen Tag dran bleibt? Gebet, lass uns hier um mich ein bisschen zulegen, gerade am Mittwochabend. Und wenn du nicht mehr kannst, komm, bete doch daheim mit. Das sind die 4G-Faktoren. Die 4 Lebensfunktionen von der ersten Gemeinde. Gottes Wort, Gemeinschaft, Gedächtnismahl und Gebet. Die einzelnen Gemeindeglieder aber blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wenn ich als Christ gesund leben wollte und wach bleiben wollte, dann kann ich auf keine von diesen geistlichen Lebensfunktionen verzichten. Denn wo es an ihrer Stelle kränkelt, da leidet auf das Mal das alles andere auch. Wir haben es am Anfang ja gehört, das passiert nicht über Nacht. Es passiert so langsam, so schleichend, bis Jesus vielleicht auch auf das Mal zu mir muss sagen, du hast zwar den Namen, dass du lebst, aber eigentlich bist du schon tot. Was tun wir, wenn wir feststellen, dass etwas in meinem Körper nicht mehr funktioniert? Wir reagieren doch sofort. Husten, Tee trinken, fangen wir an. Nehmen Medizin, machen Fitness, stellen die Nahrung um. Und wenn nichts hilft, dann gehen wir zum Doktor. Ihr dürft gerne nachher auch zu mir kommen oder mit jemand anderem darüber reden, zu dem ihr das Vertrauen habt. Ihr dürft aber auch still die Stille suchen und einfach mit Jesus darüber reden. Aber geht es an. Was krank ist, müssen wir angehen. Sie bleiben aber beständig. Es ist so wichtig, dass wir einfach dranbleiben am Gottesdienst, am Bibellesen, in der Gemeinschaft, im Gedächtnismahl und im Gebet. Denn wenn wir es angehen und wenn wir dranbleiben, dann erholen wir uns um, dann werden wir um gesund. Manchmal braucht es so ein heilsames Erschrecken dazu. Wenn etwas plötzlich irgendwo wehtut oder nicht mehr stimmt. Auch das steht hier. Es kam aber Furcht auf alle Seelen und sie fragten, was sollen wir tun? Da aber, wo wir es aufmachen, breitet sich auch das Feuer von der Freude aus, haben wir gelesen. Sie aber hatten Gemeinschaft mit Freude und lauterem Herzen und die Gemeinde fand Wohlwollen im ganzen Volk und der Herr fügte täglich neue hinzu, die gerettet wurden. So ist es sie gewesen, so soll es bleiben in seiner Gemeinde. Ja? Amen. Lass uns noch beten. Herr, wir ist so nötig, dass wir immer mit deinem Wort bleiben stehen, dass wir forschen, dass wir einander mutigen aus deinem Wort heraus, dass wir auf deine Botschaft hören. Und mir ist auch so nötig, dass wir Gemeinschaft haben. Wir sind heute auch viel alleine an unseren Elektrogeräten. Wir brauchen einen anderen. Und es stimmt nicht, dass die Hauptsache ist, dass wir gesund sind, sondern dass wir geliebt werden voneinander. Und dass wir deine Liebe verbreiten. Und auch das Abendmahl, wir wollen immer um mich still werden vor dir. Und staunen und danken, was du für uns da hast und was du uns noch werden willst, und dass wir es nicht vergessen. Dass wir es immer um mich finden. Diese Begegnung mit dir, Jesus. Und darum beten wir dich auch an und ehren dir und singen dir zu. Ja, Jesus, so will ich auch immer um mich ins Gebet. Und auch mit Lehren zu beten. Und wenn wir nicht mehr wissen, was, lass uns doch das ABC aufsagen. Es spielt doch keine Rolle, Herr. Du willst unser Herz. Und du willst es hören und du willst, dass wir unser Leben mit dir teilen. Weil du weißt, was wir brauchen. Weil du der bist, der uns weiterbringen kann. Und weck uns auch mal auf, wenn wir eingeschlafen sind. Und gib uns nichts, Freude und Kraft vom Heiligen Geist durch dein Wort. Amen.